Danke, Vater, dass unser Vertrauen nicht leer ist dir gegenüber, sondern dass du wirklich der bist, der Wasser in Wein verwandelt, der Blinde macht sehen, wo wir wirklich dürfen vor dir herkommen und dass wir dürfen bitten. Und die Katze geht dort her, wo sie weiss, dass sie Futter hat bekommen. Dort bettelt sie. Und so dürfen wir zu dir kommen und wissen, du bist der, der gehandelt hat. Du bist der, der gibt und du bist der, der zu uns kommt. Lob und preis ich dir. Amen. Amen. Ich hoffe, es ist vorher für alle gebetet worden, die Gebet gewünscht haben. Also wenn du irgendwie, entweder nicht den Mut hast, gehabt, die Hang aufzuhalten, oder das irgendwie nicht gesehen hat. Wir haben nachher dann noch Gebetsdienst, wo du darfst dich da vorne melden, wenn wir alle, wo noch Leute beten für dich, dass du wirklich dort nicht zu kurz kommst. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe über uns herauswachsen. Und der Gedanke dahinter ist, dass Jesus sagt, oder dass die Bibel uns sagt, wir sollen Jesus ähnlich werden. Und da müssen wir schon ein bisschen über uns herauswachsen, also immer mindestens ich. Bis ich Jesus ähnlich werde, da braucht es immer wieder ein Stück. Aber das ist wirklich das, was Gott uns schenken will. Und wir haben uns ein bisschen in unserem Leitbild orientiert, die Punkte, die zur eigentlichen Entwicklung von uns als Menschen gehören. Wir haben das letzte Mal über unsere Identität geredet. Und heute geht es um Beziehungen. Und im Lukas-Evangelium erzählt uns der Lukas eine kurze, aber spannende Geschichte. Jesus ist zu dieser Zeit auf der Reise von Galiläa im Norden nach Jerusalem, in Judäa im Süden. Es ist die Zeit, wo er weiss, dass er jetzt gefangen genommen werden wird, zu Jerusalem. Dass er schliesslich mit seinem Leben für die Erlösung der Menschen wird bezahlen. Er wird sterben, aber er weiss auch, dass er wird auferstehen wird. Und so der Sieg über das Böse und alles Böse und über den Böse wird einleiten. Vorher hat er aber noch Halt gemacht in Bethanien bei seinen Freunden, die er schon kennt hat. Der Lazarus, Martha, Maria, das waren drei Geschwister. Und ich glaube, das Haus von Martha war auch so der Treffpunkt. Jedenfalls haben sie sich dort getroffen. Und so steht im Lukas 10, ab Vers 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich habe da eine ältere Übersetzung genommen, so eine hölzige, die Elberfelder Übersetzung. Die ist ein bisschen näher, so wie das Griechische geschrieben ist, aber für uns ist sie manchmal ein bisschen, wie wenn man sich selber zu Bein stellt. Aber sie hat ein paar Sachen so wunderschön prägnant ausgedrückt, dass ich mir erlaubt habe, nicht da eine von den ein bisschen einfacheren Übersetzungen zu nehmen. Ja, die Martha steht hier ein bisschen im Mittelpunkt. Ist eine gute Gastgeberin. Wirklich, manchmal tut sie mir fast ein bisschen leid bei dieser Geschichte. Manchmal denkt sie, oh, muss ich wieder die Geschichte lesen. Martha, die ist doch so eine coole Frau und kommt so schlecht weg. Erstens, sie hat ihn eingeladen. Sie ist eine richtig coole Gastgeberin. Zweitens, ist eine Frau, die investiert, die anpackt, die dran ist. Und wir kennen ja die Martha aus anderen Geschichten. Sie ist die, die sich aus meiner Sicht als Glaubensheldin zeigt. Dort, wo ihr Bruder, der Lazarus, krank wird, gestorben ist und 4 Tage im Grab liegt. Und die Frau steht wirklich her. So fest sie dann schon können glauben, hat sie geglaubt. Sie hat wirklich einfach auf Jesus vertraut. Und hat nachher erlebt, wie ihr Bruder aus dem Grab zurückgekommen und wieder gelebt hat. Es ist ja wirklich eine Powerfrau, die investiert. Und hier denke ich, ah, sie kommt so schlecht weg. Und dazu kommt ja noch, Jesus ist nicht jemand gegen das Anpacken und das Handeln. Ich meine, er selber war ein Vorbild in diesen Sachen. Aber irgendwie merkt man, es geht hier auch noch um etwas anderes, um etwas mehr. Irgendwie hat Martha hier das Ross von der falschen Seite her aufgezäumt, wie man sagt. Sie hat viele gute Sachen gemacht und das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Was ist eigentlich überhaupt das Wichtigste? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo einer der studierten religiösen Leute zu Jesus kommt und sagt, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von deinem ganzen Herzen lieben und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder in kurzen Worten gesagt, bei Gott haben Beziehungen Priorität. Liebe hat mit Beziehungen zu tun, Beziehungen, gute Beziehungen, positive Beziehungen haben mit Liebe zu tun. Wenn wir über uns herauswachsen wollen und Jesus ähnlich werden wollen, dann müssen Beziehungen in unserem Leben Priorität haben. In unserem Leitbild heisst es, dass wir als Gemeinde möchten ein Umfeld schaffen, wo verschiedene Sachen hilfreich ist, unter anderem eben, dass wir positive Beziehungen haben zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und darum habe ich den Kernsatz formuliert, wo gerade der Titel der Predigt ist, ist mir nichts schlauer in den Sinn gekommen, nämlich ganz einfach, gib Beziehungen Priorität. Wenn ihr etwas heute mitnehmen wollt, ich stelle mir immer vor, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann will ich einen einzigen Nagel einschlagen. Und dann schaue ich, wo der Herr gehört, wie die Schräge muss sein. Und dann nehme ich den Hammer und dann schlage ich den ein. Und wenn es gelingt, dass der Nagel näher hebt, dann habe ich das Gefühl, ist die Predigt gelungen. Und heute heisst der Nagel, gib Beziehungen Priorität. Darum geht es. Wenn wir die Geschichte von Martha und Maria anschauen, gibt es für mich einen zentralen Satz, den Jesus sagt. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, aber eins ist nötig. Darum habe ich die Übersetzung geliebt. Das bringt es auf den Punkt. Und irgendwie hat man das Gefühl, das ist nicht vor 2000 Jahren gesagt worden. Das ist auch gestern in der Zeitung gestanden, in unserer Zeit, wo so schnelllebig ist. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Das könnte ich manchmal als Rückblick über meine Woche oder unter meine Woche schreiben. Oder könnte ich mir vormerken für die neue Woche. Genau. Sorge und Unruhe um viele Sachen. Bei Martha ist es offenbar tiefer gelegen, als dass sie einfach eine Geschaffige war, dass sie gewusst, wo und wie anpacken, dass sie gastfreundlich war. Der Satz, der erste Teil bis zum Strichpunkt, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, das hat bei uns einen Ausdruck, wir sagen dem Hektik. Viele Sachen, alle gleichzeitig, Sorge und Unruhe, Hektik. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch hier die Lage von Martha langsam versetzen. Wisst ihr, die Hektik lügt uns an. Die Hektik sagt dir, du hast keine Zeit. Vielleicht sagt sie es noch etwas schneller, als Jesus gesagt hat. Du hast keine Zeit! Keine Zeit! Hektik! Und Martha hat das gehört. Und Martha denkt, wenn ich keine Zeit habe, hat Maria auch keine Zeit. Gefälligst! Bei dieser tickt etwas nicht richtig, die hockt der, dabei hat sie gar keine Zeit, die soll mir gefälligst helfen. Und genau so geht es auch uns immer wieder. Jesus trifft es haargenau. Sorge und Unruhe um viele Dinge. Das ist die Logik von Hektik, die ich das Beziehen kaputt machen will. Unsere Gesellschaft ist noch geprägt von einem zweiten Strichwort. Vom Individualismus. Ich glaube, das drückt ein bisschen den zweiten Teil von diesem Satz aus. Eins ist nötig. Der Individualismus sagt, was auch immer nötig ist, Beziehungen sind nicht wichtig. Es geht um dich, es geht um das, was dir jetzt wichtig ist. Das ist wichtig, Beziehungen sind nicht wichtig. Das sind die beiden Logiken, die wir in unserem Alltag ganz unbewusst immer wieder hören. Wir haben über die Predigtreihe am 1. Mal, am 28. April, Römer 12, 2 gelegt. Wo wir gesagt haben, wenn wir Veränderung erleben wollen, dann müssen wir unser Denken erneuern. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, dann vor 14 Tagen, es hat noch ein paar CDs draussen, nimm dir doch so eine CD mit. Die ist wirklich so ein bisschen wie die Grundlage von diesen Predigten über sich herauswachsen. Und hier merken wir auch, wir müssen einen Bereich von Hektik, der uns sagt, du hast keine Zeit, und einen Bereich vom Individualismus, der sagt, Beziehungen sind nicht wichtig, dort müssen wir innerlich umdenken, dass wir als Menschen verändert werden können. Martha hatte einen Job zu erledigen und damit sind Beziehungen in den Hintergrund gerückt, hinten dran. Und als Folge davon hat die Beziehung zu Jesus gelitten. Ich weiß nicht, ob das das letzte Mal war, als Jesus überhaupt bei ihr daheim war. Und sie hat irgendwie Kaffee gemacht. Und schlussendlich hat auch noch die Beziehung zur Maria, glaube ich, noch gelitten. Da ist auch ein bisschen der Aussage schief gestanden. Aber statt Hektik und Individualismus sagt Jesus, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Und dann fährt Jesus fort. Maria hat das gute Teil erwählt. Wieder so knapp und klar in einem Satz, der wie ein Hammer herkommt. Aber was macht eigentlich Maria da? Sie sitzt zu den Füßen von Jesus. Das war damals der Ausdruck, wie man gelehrt hat. Der Rabbi, der Lehrer, ist hergesessen, ich weiß nicht, aber ein bisschen erhöht ist hergesessen und seine Schüler sind, glaube ich, am Boden gehockt und haben er gestanden. Also das, ich glaube, es hat mit Achtung zu tun, darum Unger, aber nicht mit einer falschen Unterwürfigkeit. Der Paulus hat zum Beispiel gesagt, er sei ausgebildet worden zu den Füßen Gamaliels. Und das war ein riesen Ehre. Der Gamaliel war damals die Person. Wenn einer etwas zu sagen hatte, das alle respektiert hat, war es Gamaliel. Und der Paulus hat zu seinen Füßen gelehrt. Und hier sitzt Maria zu Füßen von Jesus. Übrigens schon fast ein Skandal, dass eine Frau sich das dort erlaubt hat und dass Jesus das akzeptiert hat. Aber es steht kein Wort, was Jesus hier gesagt hat. Kein Wort. Eins ist nötig und Jesus sagt nicht, was er dort gesagt hat. Offenbar ist es gar nicht nur so fest um das Wort gegangen, sondern ganz fest darum, dass in einer Zeit von Hektik und vom Individualismus Maria hat gesagt, und ich will jetzt der sein, wo Jesus ist. Punkt. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, in die Kirchengeschichte hineinschauen, wenn Gott eine Zeit geschenkt hat von ganz besonderem Segen, von Umbruch, ist das immer oder fast immer oder grundsätzlich in der Stille und im Gebet vorbereitet worden. Erweckungen haben meistens nicht auf den grossen Plätzen angefangen, sondern irgendwo in einer Gruppe, die radikal gebetet hat. Wie 100 Katzen, die alle gleichzeitig reinkommen wollen, und alle miauen wie gestört vor der Tür, bis der Werner endlich auftut. Oder die Reformation. Der Luther, der ist nicht als erstes hergestanden und hat gesagt, was hat er gesagt, all seine grossen Sätze. Sondern er war ein Sucher, der mit seinem Leben selber nicht mehr zu Schlag gekommen ist. Und hat gesucht bei Gott und gesucht und nochmal gesucht und nochmal gesucht und nochmal gerungen. Und Gott ist ihm begegnet und hat gemerkt, dass das, was um ihn herum abgeht, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was bei Gott ist. Und erst nachher ist er aufgestanden. Aber das, was er dann gehandelt hat, hat in der Stille zu Füßen Jesu stattgefunden. Und das gilt auch für uns. Nähe zu Gott bringt Tiefe in dein Leben. Parat sein, zu Füßen von Jesus zu sitzen, bringt etwas in dein Leben, das das Beste tun, die grossen Worte und all das nicht erreichen können. Wir können sogar umkehren. Wenden! Handelst von den Füßen von Jesus aus, wird dein Leben viel mehr Kraft und ganz andere Power haben. Aber ich sage dir, wenn du dich würdest entscheiden oder wenn du dich wirst entscheiden, dass du dein Leben von den, sagen wir jetzt, vom Sitzen zu Füßen Jesu aus planst und lebst, dann wird es irgendwo in deinem Leben eine Martha geben, die kommt und sagt, geht es eigentlich noch? Wahrscheinlich wird es sogar zwei geben, nämlich eine in dir innen, und eine um dich herum, die ruft und sagt, hey Jesus, könntest du dir nicht endlich sagen, könntest du dem nicht endlich sagen, er soll aufstehen und zurückkommen, endlich zur Hektik und zum Individualismus, wenn wir das ein bisschen auf die moderne Zeit übertragen. Aber ich sage euch, wenn wir es schaffen, in der Stille zu sein. In der Stille werden die wahren Siegen errungen. Das, was man dann gegen aussen sieht, das ist fast nur noch die Frucht davon. Und wir müssen wissen, Jesus ist überhaupt nicht gegen das Anpacken und das Handeln. Jesus hat gehandelt. Was Jesus in diesen 3 Jahren von seinem Dienst alles bewirkt hat, ist grossartig. Er selber war ein Vorbild vom Dienen. Er hatte Zeit. Einmal heisst es in der Bibel, er sei nicht einmal zum Essen gekommen, so viel los hatte. Und einmal haben sie richtig intensive Zeit gehabt, dann sind sie ins Boot gehockt, über den See Genezareth gefahren und dann sind 5000 Leute bereits auf sie gewartet. Er hat wieder gehandelt, er war aktiv gewesen. Aber, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, hat er sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und dann ist er 40 Tage lang in die Wüste gegangen, hat gebetet und hat gefastet. Ich kann jetzt nicht sagen, er ist zu Füßen Jesu gesessen, es war eben Jesus, sondern er ist zum Vater gegangen, er hat Stille gesucht, er hat sich das in sich hineingeben lassen, werden, oder wie man dem soll sagen, wo er nicht davon gelebt hat. Wo er eine der wichtigsten Entscheidungen getroffen hat, nämlich die Auswahl der 12 Aposteln, hat er eine ganze Nacht vorher gebetet. Dabei, er war doch so nahe beim Vater, er konnte sagen, Vater, könntest du schnell die 12 nehmen liefern? Das macht man doch in 5 Minuten. Jesus hat eine ganze Nacht gebetet. Und die herausforderndste, schwierigste Zeit für ihn ist gekommen, dort, wo die Passionszeit ist gekommen. Wo ist er hergegangen? In den Garten Gethsemane und hat stundenlang gebetet. Bis der wo sie ihn dann verhaftet haben. Ja, Jesus hat gehandelt. Aber er hat das Ross von richtigen Seiten aufgezäumt. Er hat dort angefangen, in der Stille, bei den Beziehungen, hier bei der Beziehung zum Vater. All sein Handeln ist daraus rausgekommen. Er ist so weit gekommen, dass er gesagt hat, ich mache nichts, außer wenn ich es der Vater gesagt habe. Da denke ich aber, um Jesus ähnlich zu werden, habe ich noch ein paar Schritte zu gehen. Bis ich so nah beim Vater bin, dass ich anfange, der Vater das zu tun, was ich nicht tue. Gebet ist nicht nur ein Job. Gebet ist nicht wie eine Einkaufsliste, wo wir mit WhatsApp schnell in den Himmel aufbeamen und dann sagen, gell, geht der beim Punkt 3, der lieber grün als rot, könntest du liefern und dann gehen wir ins Fenster schauen, wie die Lieferung kommt. Sondern Gebet hat viel mehr mit dem zu tun, was Maria macht. Sitzen zu Füßen von Jesus in einer Zeit, wo die Hektik oder Individualismus ruft, hey, du solltest nicht da sein. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Beatrice und ich, wenn wir auch jemanden in der Ehevorbereitung haben oder irgendein Gespräch mit einem Ehepaar, tun wir ihnen manchmal vorschlagen, dass sie die Übung machen, 3x30 Minuten. Und die geht so, da hat es erste 30 Minuten Zeit, einfach zu sagen, was ihm auf dem Herz ist, was ihm wichtig ist, was ihn beschäftigt. Und die Regel ist, die 30 Minuten gehen 30 Minuten lang. Wenn du nach 5 Minuten das Wichtigste gesagt hast, was dir in den Sinn kommt, und es kommt dir nicht mehr in den Sinn, dann wartest du halt. Vielleicht kommt dir plötzlich wieder ein Satz in den Sinn. Und dann schweigst du eine Zeit lang. Aber die Zeit braucht es, damit du ein bisschen wie abtauchst. Und plötzlich, so in der zweiten Hälfte oder manchmal in den letzten 10 Minuten, tauchst du selber, merkst du, was in dir alles noch für Gedanken sind und plötzlich fängt es an zu fliessen. Es braucht die 30 Minuten. Wenn du nur schnell sagst, was dir auf dem Herz ist, dann ist nur die Oberfläche. Dann ist einfach schnell der Staub oben abgekratzt. Aber du musst eintauchen. Nach diesen 30 Minuten werden die Rollen gewechselt. Das andere hat 30 Minuten Zeit, nicht zum Antworten, sondern für von seinem Herz aus zu reden. Und die letzten 30 Minuten tut man dann noch zusammen austauschen über das, was man gesagt hat. Das zeigt einfach, dass wir manchmal die Zeit brauchen. Mach mal 3x30 Minuten mit Gott. Sag mal 30 Minuten, was auf deinem Herz ist. Und dann lass 30 Minuten zu. Und dann fragt man noch, was machen wir jetzt mit dem? Ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber vielleicht wäre das das, was ich näher zu Gott bringen würde. Auch wenn wir vielleicht eine Zeit lang einfach schweigen. Zu Füßen Jesus sitzen, kann mal mit Schweigen stattfinden. Wir brauchen Zeit zum Eintauchen. Ich habe, glaube ich, habe das mal gelesen vom, vom Pfarrer Paul Jongicho. Das war lange der Pfarrer von allergrössten Kirche der Welt. 700'000 Mitglieder hatten sie in Seoul, Südkorea. Ich glaube, jetzt heute nicht mehr die grösste, aber das ist ja nicht das Primäre. Und er hat gesagt, wenn er betet, braucht er 2 Stunden. Die erste Stunde braucht er nur, aus der Hektik vom Alltag und aus dem Lärm alles aufzutauchen. Und die zweite Stunde können wir dann bei Jesus sein. Also der braucht eine ganze Stunde, um sich zu Füßen Jesu niederzusetzen. Und er hat eine Stunde, wo er dann dort ist. Ich weiß nicht, er ist auch sehr viel weiter, ihr Leben ist jetzt nicht ganz so, aber als Bild hat mich das enorm spannend gedacht. Gerade in unserer hektischen Zeit. Gott hat mir aufs Herz gelegt, als ich in vollzeitlichen Dienst in die Gemeinde bekam, damals noch in der Pfimi Bern, Anfang von meiner Ausbildung, dass ich mir pro Tag eine Stunde Zeit nehmen für das Gebet. Das habe ich am Anfang nicht immer geschafft. Und Gott hat mir wirklich die Zeit gegeben zum Lehren. Er hat mich nicht irgendwie unter Druck gesetzt, das macht Gott nicht, sondern er hat mich einfach ermutigt, eine Stunde zu beten. Zu Füßen Jesus sitzen hat für mich meistens geheißen, in den Wald einen Gebetsspaziergang zu machen. Das hat mir entsprochen. Zu Füßen Jesu wäre ich auch eingeschlafen, so richtig buchstäblich. Darum war das im Wald draußen für mich gut gewesen. Und wisst ihr was? Wenn ich immer es geschafft habe, habe ich am Abend gemerkt, ich habe von meinen Pendenzen, die doch so wichtig waren, mehr erledigt, als wenn ich mir die Stunde auch noch genommen habe, für zu regeln. Gott hat das irgendwie gesegnet. Gott ist nicht gegen das Handeln, aber Gott will, dass wir aus den richtigen Quellen rauskommen, zu Füßen Jesu. Wir reden ja von den Beziehungen zu Gott und zum Mitmenschen. Und ich habe am Anfang das wichtigste Gebot gelesen, das Jesus nachher sagt, und das nächste ist gerade genau gleich wichtig. Lieb die Nächsten. Selber. So wie wir uns Zeit nehmen zu Füßen von Jesus, sollen wir so Zeit nehmen, für den Nächsten. Sollen wir auch Zeit nehmen miteinander? Das sind die wichtigen Sachen. Das ist das Wichtige. Und darum ist mein Nagel für heute, darum ist mein Kernsatz für heute, gib Beziehungen Priorität. So, morgen fängt unser Alltag wieder an. Die Ansprüche in unserem Alltag ändern sich nicht, trotz dieser so wunderschönen Predigt. Die To-Do-Liste ist immer noch genau gleich voll. Der Alltag, die Arbeitszeit, alles, was auf uns zukommt. Und dann fragt man sich manchmal, was kann ich machen? Und da gibt es einen ganz einfachen Satz. Der steht immer noch davor. Maria hat das gute Teil erwählt. Maria hat erwählt. Erwählen, das ist eine Wahl. Das ist eine Entscheidung. Wählen ist etwas Aktives. Wählen kann man nur selber. Die Martha hat gewählt, sich um viele Sachen Sorgen und Unruhe zu machen. Die Maria hat gewählt, zu Füßen von Jesus zu sitzen. Beide haben gewählt. Und genau so musst du und ich auch wählen. Das ist die Frage. Was wählen wir? Genau, wir müssen wählen. Was wählen wir? Manchmal, wenn ich am Morgen aufstehe, wähle ich, kurz Zusammenfassung vom Sport. Ich nehme meinen Laptop auf und schaue, wie es gestern gelaufen ist. Das war spannend. SCB ist Schweizer Meister geworden. IB wird ganz sicher Schweizer Meister. Und gestern hat die Schweizer Nazi im Eishockey 9-0 gewonnen. Da kann man morgen so viele coole Sportzusammenfassungen schauen. Das ist hennen cool. Und dann, wenn man den Kompi offen hat, dann schaut man noch die Schlagzeilen, die sonst noch in der Zeitung stehen. Und dann schaut man noch schnell die Mail zusammen. Und nach 3/4 Stunde frage ich mich dann plötzlich, mache ich mir Unruhe und Sorge, was denn heute alles läuft. Ich meine, die Schlagzeilen habe ich gelesen, was wieder alles für Elend hinter uns liegt oder auf uns zukommt, beides zusammen gleichzeitig. Dann kommt mir in den Sinn, was ich alles muss tun, was man sollte tun. Und nachher mache ich mir auch noch Sorge und Unruhe, dass ich schon wieder 3/4 Stunde verplempert habe, ohne eigentlich wirklich viel zu machen. Aber ich habe gewählt. Ich habe gewählt. Es hat mir niemand mein Gesicht vor einen Kompi gedrückt und den Tank genommen. Das habe ich alles selber gewählt. Und manchmal wähle ich,
dass ich die Morgen, die Zeit, wo es ruhig ist, heransitze, die Bibel vornehme, etwas drin lesen oder in einem Buch, das mich inspiriert, Zeit mit Gott haben und dann Zeit mit der Beatrice, wo wir den Tag besprechen, wo wir vielleicht auch die Arbeit hier besprechen, wo wir austauschen. Ich wähle. Gottes Gnade ist so gross, dass ich jeden Tag neu wählen darf. Und die Herausforderung an mich ist so gross, dass ich jeden Tag neu muss wählen. Und so wählt jedes von uns. Man kann 100 Bücher kaufen mit Zeitspartricks und weiss nicht was alles. Aber ich glaube, wir müssen einfach zwei Erkenntnisse zur Zeit wissen. Das Erste: Es gibt mit dem besten Buch keinen Trick, um aus unseren 24 Stunden 25 oder 26 zu machen. Unser Tag hat einfach 24 Stunden zur Verfügung. Für jedes von uns. Das scheint zwar logisch, aber manchmal tun wir es so, wie wenn wir es ändern könnten. Manchmal tun wir es so, wie es nicht ganz stimmen würde. Aber ich sage euch, Gott hat unsere Zeit begrenzt und ich sage auch, das ist gut so. Das ist das Erste. Unser Tag hat einfach 24 Stunden. Und das Zweite ist eben das. Du musst wählen, was du mit deinen 24 Stunden machst. Das heisst, zu was du Ja sagst und entsprechend zu welchen vielen Sachen du Nein sagst. Ob du das laut machst oder leise, schriftlich oder mündlich, mit jemandem darüber redest oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn du das Gefühl hast, du wählst nicht, du wählst automatisch. Sogar wenn du im Bett bleibst liegen, dann weißt du, dass du im Bett bleibst liegen. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm. In dieser ganzen Hektik, wo wir so gäbig können, sagen, ich habe keine Zeit, müssen wir plötzlich sagen, ich wähle. Plötzlich ist die Verantwortung nicht mehr bei all diesen Sachen, die auf uns einströmen, sondern bei dir und bei mir. Ich habe Verantwortung, ich muss wählen. Das heisst, anstatt mit der Hektik zu sagen, ich habe keine Zeit, wählst du, was du mit deinen 24 Stunden machen willst. Und anstatt mit dem Individualismus zu sagen, Beziehungen sind nicht wichtig, stehst du vor der Möglichkeit, das gute Teil zu erwählen, wie Jesus über Maria sagt. Und dann gibst du die Beziehung zu Jesus und die Beziehung zum Mitmensch Priorität. Und ich möchte dich ermutigen, organisiere die Zeit mit Gott. Und dann müssen wir nicht irgendwie, dann müssen wir alles Religiöse wegtun. Beziehung mit Gott machen heisst nicht, dass man das muss weiss doch auch nicht, wie komisch machen. Wenn du das beim Kaffee machst, trink mit Gott das Kaffee. Ich weiss nicht, ob er Zucker drin nimmt, das musst du mit dem selber abmachen. Mach du dir dein Kaffee, wie du willst, nimm dir Zeit mit Gott. Oder vielleicht machst du mit dem Spaziergang, beim Spaziergang mit dem Hund. Musst du nicht extra Hunger dafür suchen tun, aber einfach hast du dort Gelegenheit. Vielleicht bist du so eine Person, die irgendwo in ihrer Wohnung einen bequemen Stuhl, ein stilles Eckchen hat und irgendeine Zeit, wo du weisst, jetzt stört mich niemand und das Telefon stelle ich auch noch ab und dann hast du dort deine Zeit. Vielleicht machst du sogar unterwegs im Zug, dass du deine Handybibel vornimmst oder dass du das Lieblingslobpreislied abspielst und hörst und wirklich in deinem Herz Gott begegnest. Und vielleicht stehst du einfach dann früher am Morgen auf, bevor der Lärm in dir und um dich herum anfängt und bist einfach Zeit, hast Zeit mit Jesus. Aber übernimm Verantwortung, um das geht es mir. Und nachher, wenn du eine gute Entscheidung getroffen hast mit Gott, dann triff analoge Entscheidungen für Beziehungen mit deinen Mitmenschen. Und nachher, wenn du das gemacht hast, mach aus einer guten Entscheidung eine gute Gewohnheit. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe das selber erlebt, als ich noch mit dem Roller arbeite. Das habe ich ja noch hauptsächlich im Sommer gemacht. Im Winter habe ich den Roller nicht vorgenommen. Und dann, wenn im Frühling die Rollersaison angefangen hat, boah, das war eine Zumutung. Dann wären wir parat zum Gehen. Dann muss man die Schuhe nochmal abziehen, dass man die Töffhosen anlegen kann. Die Schuhe wieder anlegen, die Töffjacken anlegen, den Helm anlegen, die Händchen anlegen. Während dieser Zeit wäre ich mit dem Auto schon fast am Ort. Das hat mich aber wirklich Zumutung gedacht. Aber wenn ich mir die Zumutung eine Woche lang zugemutet habe, ist es gar nichts Besonderes gewesen. Man geht einfach arbeiten. Eine Gewohnheit macht aus einer Entscheidung etwas, das plötzlich viel leichter fällt. Aber es braucht die Zeit, wo du dran ziehst, wo du dir das zumutest, wo du manchmal das Gefühl hast, das ist doch nicht zumutbar in dieser hektischen Zeit. Und nach einer Woche wird es plötzlich normal. Als ich das gedacht habe, ist mir noch das vierte Gebot in den Sinn gekommen. Das habe ich nicht drauf gedruckt. Dann ist es gleich. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Das klingt ziemlich nach Gewohnheit. 6 Tage arbeiten, nachher kommt der Sabbat. Und die Gewohnheit hat es bis in die 10 Gebote geschafft. Von 10 Geboten ist 1 Gebot, 10% der Gebote geht es um eine Gewohnheit, die unsere Ruhe und die Beziehung zu Gott und zu einem Mitmenschen hineinführt. 10%, gute Sache. Gott gibt uns den Tag des Herrn, dass wir Beziehungen können Priorität geben können. Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Mitmenschen, in unserer Stille, in der Gemeinde, in der Familie. Zeit für Gastfreundschaft, Zeit für miteinander etwas zu machen. Aber ich kann euch sagen, hinter diesem Gebot steht ohne Martha, wo Maria wegrufen will. Die Hektik sagt, Sonntag, also diesen Sonntag kann ich nicht, dann muss ich noch das und das und das erledigen, sonst klappt die nächste Woche gar nicht. Und ich sage das nicht gesetzlich. Bei mir geht es so manchmal, dass ich am Sonntag noch etwas mache und eigentlich finde, das gehört eigentlich nicht für einen Sonntag. Aber die Hektik, die wird dir die Tür klopfen, wird dir den Sonntag wegnehmen. Oder Individualismus, der aus dem Tag des Herrn einfach einen Ruhetag macht. Wir reden heute beim Sonntag meistens nur noch vom Ruhetag, nicht vom Tag des Herrn. Es ist einfach noch der Ego-Tag, wo ich meine Hobby mache, wo ich das mache, was mich interessiert. Alle anderen kommen wir mal. Heute ist der Tag. Aber Gott hat uns mehr schenken. Natürlich soll so ein Ruhetag sein, wo wir zur Ruhe kommen, vom Alltagstrott. Aber es soll auch ein Tag sein, wo wir Gelegenheit haben zur Begegnung mit Gott und miteinander. Ich sage dir in dem Sinn, Martha wird auch bei dieser Gewohnheit kommen. Aber eben, wähl und mach aus deiner guten Wahl eine gute Gewohnheit. Mein Traum ist, dass unser Alltag uns den Satz leitet. Dass uns der Satz leitet, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Dass du deinen Alltag, deine Wahl einfach an dem prüfst. Das ist unsere Antwort, die mit der Hektik und dem Individualismus entgegensetzen. Und so geben wir den Beziehungen Priorität. Und wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir das gute Teil erwählen, wie hier steht, dann schaut Gott, dass die restlichen Sachen erledigt werden können, die wirklich wichtig sind. Ich glaube, es gibt Sachen, die irgendwann nicht erledigt sind. Irgendwann nach einem Monat merken wir, dass die Erde sich weiterdreht und unser Leben weiter funktioniert, auch wenn sie nicht gemacht sind. Dann können wir sie irgendwann aus unserer To-Do-List rausstreichen. Aber viele andere Sachen, die müssen gemacht sein, Gott wird dir Gnade schenken, wenn du das richtige Teil erwählst, dass sie am Abend gemacht sind. Das ist das, was ich erlebe. Und ich erlebe es manchmal auch darum, weil es mir nicht immer gelingt, das richtige Teil zu erwählen. Und ich habe den Unterschied gesehen. Und so möchte ich ein Mensch sein, der in einer Zeit, in einer Kultur, die geprägt ist von Hektik und von Individualismus, dass ich dort den Beziehungen Priorität geben kann. Und dann sind wir wieder bei Römer 12,2. Wir verändern oder wir werden verwandelt, indem wir unser Denken verändern. Verändern dein Denken im Bereich von der Hektik und vom Individualismus. Mach dir nicht mehr um so viele Dinge Sorge und Unruhe, sondern erwähl das gute Ding. Und so können wir verwandelt werden, wenn wir dort unser Denken verändern. Ich will in einer neuen Weise denken. Ich will so verändert werden. Ich weiss ja, viele Misserfolge an diesem Punkt, aber das will ich hinter mir lassen, will sagen, morgen habe ich die Chance, für die 24 Stunden zu wählen. Und das wünsche ich mir für euch auch, dass du morgen aufstehst und sagst, ich kann wählen. Gib Beziehungen Priorität. Amen. Ich möchte, dass wir während dem ersten Lied eher ein Musikstück ist und du dir einfach Zeit nimmst. Wir sagen es jetzt einfach so, zu Füßen von Jesus. Frag Jesus, was hast du mir heute sagen? Was willst du mir mitgeben? Es geht nicht primär um meine Worte oder so, sondern es geht um das, was Jesus dir mitgibt. Nimm das mit, lass dir drauf, schreib dir vielleicht etwas auf, wenn er zu dir redet. Gott redet manchmal durch unsere eigenen Gedanken. Vielleicht hast du nicht das Gefühl, oh, jetzt hat Gott geredet, wow. Sondern es kommt dir einfach etwas in den Sinn. Schreib das auf. Nimm das mit in deinen Alltag. Probier aus. Wir dürfen lernen. Wir dürfen Fehler machen. Du darfst dich dreimal nächste Woche für die 24 Stunden falsch entscheiden. Und Gott wird nicht mit der Geisel zacken. Sondern er will dich lernen, er will dich reinnehmen. Aus der Hektik, raus in das, was wirklich wichtig ist. Und darum, lass dich von Gott inspirieren. Auf was morgen oder heute Nachmittag anfangen auszuprobieren.